Und da bin ich wieder zurück. Andrea Stopp weiterhin am Mikrofon. Ich darf Sie durch die Reisenotizen aus Deutschland und Europa führen. Unseren Reiseplan habe ich ja schon gesagt. Niederschlesien, Attersee und Granada bis 13 Uhr. Herzlich willkommen noch einmal. Es geht jetzt in das Riesengebirge im Südwesten Polens. Es zählt ja zu den größten und bekanntesten Ferienregionen unseres Nachbarlandes. Caspar David Friedrich, Johann Wolfgang von Goethe und Theodor Fontane, die alle schwärmten von der Schönheit Niederschlesiens. Im Hirschberger Tal ließ der preußische Hochadel paradiesische Landsitze und Gärten errichten. Heute erinnern renovierte Schlosshotels an diese Vergangenheit und an fast vergessene Details aus der Geschichte dieser Region. Und so schaute sich Joachim Dresdner, mein Kollege im Hirschberger Tal, zum einen um das nagelneu wieder aufgebaute Bethaus anzuschauen und zum anderen probierte er vom ersten Jahrgang des Original Stonsdorvers Aufschluss jetzt.
Über dem Riesengebirge türmen sich weiße Wolken. Sie ziehen ins Tal und verschwinden. Vom Fuß der Blauen Berge bis nach Jelenia Góra, Hirschberg, reihen sich, von Wäldern umgeben, Schlösser und Parks mit alten und nachgepflanzten Laubbäumen. In den Gärten der Schlosshotels reifen Kräuter und himmlische Himbeeren. Hinter Stachelbeerhecken wachsen rote, gelbe und schwarze Johannisbeeren. Schloss Lomnitz geht auf das Mittelalter zurück. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde es im Biedermeier-Stil umgebaut. Park und Wiese bis hinunter zum Flüsschen Bober und das Witwenschloss kamen hinzu. Das ist heute ein Hotel und vor dem sitzen wir. Die schlanke, gern lächelnde Schlosschefin Elisabeth von Küster und ich. Bei einem Café erzählt mir die fünffache Mutter, wie sie 1991 hierher kam, wie das Schönwaldauer Bethaus umgesiedelt wurde und wie sie die Corona-Krise meistern. Zur Wendezeit in Westberlin lebend, schlug ihr Freund und späterer Ehemann vor, zum einstigen Familiensitz nach Polen zu fahren.
Und mit einmal tauchte dann so 50 Kilometer vor Lomnitz ein wahnsinnig eindrucksvolles Panorama auf, das Gebirgsmassiv des Riesengebirges. In ein golden-bläuliches Licht getaucht. Und das war wie also ein Eintauchen in ein Gemälde von Caspar David Friedrich. Als wir dann in Lomnitz ankamen, war erst einmal eine gewisse kalte Dusche. Das Schloss entpuppte sich nämlich als völlige Ruine mit eingestürztem Dach.
1945, nach der Flucht der letzten deutschen Besitzerin Constanze von Küster, war in dem Schloss, ehe es lange leer stand, eine Schule. Im kleinen Schloss nebenan saß die polnische Gutsverwaltung. Der Park verwilderte. Und heute? Naja, eine Wellness-Oase ist es nicht.
Es ist Wellness für die Seele, fürs Auge. Und Sie sehen ja hier sehr, sehr unterschiedliche Menschen um uns herum. Sehr viele junge Familien auch.
Die Gärtner-Apartments und das Hotel seien nach der Corona-Krise gut gebucht, freut sich Elisabeth von Küster. Wobei, eine Pause gab es nicht. Die Mitarbeiter pflegten die Außenanlagen und es wurde renoviert. Ich gewinne den Eindruck, dass Personal, Gäste und Anwohner recht gut miteinander auskommen. Als Tal der Toleranz gilt die Hirschberger Region schon lange, erzählt Frau von Küster und blickt in die Historie. Schon zu Luthers Lebzeiten konnten es sich reiche Handelsstadtbürger leisten, nach protestantischem Glauben zu leben. Als Friedrich II., der alte Fritz, 1742 diese Landschaft von den katholischen Österreichern übernahm, jubelten viele Schlesier. Ihr König mahnte, übertreibt's nicht.
Baut nur Bethäuser, keine Kirchen. Mhm. Es darf kein Turm sein. Ihr müsst es komplett selbst finanzieren. Und es muss auch relativ einfach gehalten sein. Und so entstanden 200 dieser Fachwerk- und Holzbethäuser. Und erst als dann der preußische König merkte, da ist überhaupt kein Risiko, dass da Spannungen entstehen, hat er dann einige Jahre später gesagt, es könnte auch Kirchtürme bauen. Aber für diese Ursprungsbethäuser, da mussten die katholischen Kirchen die Glocken für den evangelischen Gottesdienst läuten.
Seit Juli 2020 steht die Kopie des Bethauses aus Schönwaldau, das dort am Zerfallen war, im Lomnitzer Schlosspark, an der Straße nach Hirschberg. Das letzte dieser Art dient, statt als Kirche, als Begegnungsstätte.
So, jetzt stehen wir da vor. Wollen wir gleich reingehen?
Der Haupteingang zu dieser zweimal wieder aufgebauten Fachwerkkirche, ohne Turm, ist unter dem Metallkreuz auf dem Dach.
Und wenn Sie sich die Balken anschauen, sind das keine sehr massiven Eichenbalken, sondern doch nur Nadelholzbalken.
Die Holzkonstruktion ist mit einer gemauerten Innenwand kombiniert. Im Vorraum erinnern Bodenplatten an die Baugeschichte seit 1748. Wiederaufbau nach einem Brand 1923 und nun hier noch einmal aufgebaut. Wir gehen an frisch gestrichenen, hellgrauen Kirchenbänken vorbei. Auf sie blickt Elisabeth von Küster nicht ohne Stolz.
Die Bänke sind historische Kirchenbänke, aber auch nicht aus dem alten Bethaus, sondern aus einer katholischen Kirche. Ein Geschenk des katholischen Bistums Legnica-Liegnitz, die von Anfang an das Projekt sehr unterstützt haben, was nicht selbstverständlich ist, gerade in einem so katholischen Land wie Polen.
Wir schauen auf das textile Plakat an der Altarwand. Es misst ungefähr 6x4 Meter und markiert die evangelischen Bethäuser im Jaurisch-Hirschberger Kreis mit Hirschberg im Zentrum, so um 1750.
Sie sehen hier etwa 34 Bethäuser eingezeichnet, mit schwarzer Schrift die deutschen Namen. Mit Rot haben wir hinzugefügt die heutigen polnischen Namen. Und diese Bethäuser haben wir ausgewählt, aufgrund ihrer besonderen Geschichte oder weil sie gut darstellbar waren, als Inhalt unserer Ausstellung, die den Titel trägt »Schlesische Bethäuser, schlesische Toleranz«.
Auf dem ersten Blick ist von dieser Ausstellung nichts zu sehen. Sie wird virtuell präsentiert und erzählt die Geschichte der evangelischen Bethäuser in Schlesien. Dazu können Besucher auf ihrem Tablet oder auf ihrem Smartphone Kurzfilme anschauen.
Und dann erfährt man die ganze Geschichte der Bethäuser und was aus jedem einzelnen Bethaus geworden ist. Hinter diesem kleinen Klappfensterchen verbirgt sich ein Fernseher. Das machen wir bei Gruppen. Dann setzt sich die Gruppe hier hin und kann sich dann zwei Filme, einmal allgemein über die schlesischen Bethäuser und einmal über das Bethaus aus Schönwaldau in drei verschiedenen Sprachen anschauen.
Zwei Holztreppen führen zur Empore hinauf.
Und ich freue mich natürlich sehr über diese Emporen. Nicht nur, dass es uns gelungen ist, sie auch wieder sehr schön zu verkleiden, sondern man kann die auch wunderbar nutzen für Konzerte zum Beispiel. Nicht?
Ursprünglich gab es hier auch einmal eine Orgel. Viele waren nach dem Krieg demontiert und in zerstörte polnische Kirchen, meist nach Zentralpolen, gebracht worden. Dort klingen sie möglicherweise noch heute, hofft Elisabeth von Küster, und empfiehlt mir einen schlesischen Mondkuchen mit Streuseln vom Blech. Zu einem Absacker will ich dann aber zum Nachbarort Stanisław, Stohnsdorf. Die Schlossanlage breitet sich am Ende der Dorfstraße vor einer Anhöhe aus. An der Wand des Hotelflures lehnt eine verrostete blecherne Werbetafel. Echter Stohnsdorfer, W. Körners Likör, Hoflieferant. Lange her, dass Wilhelm Körner aus dem Likörrezept seines Vaters ein Erfolgsrezept machte. Echt Stohnsdorfer, das war ein schlesischer Kräuterlikör. Nach 1945 stellten die Firmeninhaber das Originalgetränk in Schleswig-Holstein her, bevor das ein börsennotiertes Großunternehmen übernahm. Privat, in kleinen Mengen, wird er nun wieder am Ursprungsort in Stohnsdorf produziert. Vor dem Absacker lädt der polnische Hotelier Václav Dzida zu einem kurzen Rundgang. Als er 2001 seine Eltern über das Gelände führte, das er kaufen wollte, barmte seine Mutter.
Junge, du warst immer verreckt, aber das ist schon ein bisschen zu weit. Aber die haben das akzeptiert und auch bei dem Aufbau mich unterstützt.
Die Ruinen sind verschwunden. Schon sind wir im frisch hergerichteten Festsaal seines Hotels. Treppen, Fußboden, selbst entworfene historische Blumentapete, alles neu. In der Ecke steht ein schwarzer Konzertflügel.
Der erste Veranstaltung, das war Das war eigentlich unsere Hochzeit vor 15 Jahren.
Der seitlich vor dem Schloss gelegene Kuhstall fiel in einer stürmischen Nacht zusammen. Daraus wurde der Kulturstall.
Viele Leute kamen zu uns und fragten, woher haben Sie das und das?
Seitdem gibt es hier Möbellampen oder für den Innenausbau alter Villen Tapeten mit alten Mustern ebenso zu kaufen wie den leuchtend roten Likör in hohen, schlanken Flaschen, der in der Hotelrezeption steht. Seit 2019 hat Gida alle Genehmigungen, um ihn offiziell nach eigener Rezeptur produzieren zu können.
Der ist ja mehr als Likör bei uns bezeichnet, also mehr süß. Von der Farbe ganz stark, wir sagen Frutti di Bosco, weil da viele Waldfrüchten dabei sind. Natürlich auch Kräuter, natürlich auch Anis. Einige sammeln wir selbst. Und wir arbeiten hier auch mit kleinen Bauern, die zum Beispiel Himbeeren und Blaubeeren machen.
Ich frage nach, alle Zutaten kommen von hier?
Also direkte Linie bis zur Schneekoppe sind 12 Kilometer, also dann sagen wir 15 Kilometer Radius. Wir haben ihn nicht echt genannt, ein Sponsor für Likör, aber der kommt wirklich wieder von hier.
Schneekoppe, ein gutes Stichwort zum Schluss. Durch den Wintergarten des Hotels gelangen wir auf die obere Terrasse und schauen auf den weitläufigen Landschaftspark. Der wurde durch den Prinzen Reuß angelegt, nach dem Entwurf des preußischen Gartenkünstlers Peter Josef Lenné.
Und hier, wie versprochen, die Blickachse von Lenné auf die Schneekoppe. Man kann das immer vergleichen, welches Schloss hat bessere Blickachse auf die Schneekoppe. Aber ich sage, der Blick von Stonsdorf ist einer von besser, schönsten sozusagen.
Gida läuft jeden Abend durch den Hotelpark und freut sich an der Natur ringsum. Die Schlösser und Parks im Hirschberger Tal sind zu jeder Jahreszeit entdeckenswert.
Der Stonsdorfer Likör. Jetzt also wissen wir, wo seine Wiege stand, nämlich unter der Schneekoppe im Riesengebirge. Sie hören den Sonntagsspaziergang. ins Hirschberger Tal hat uns Joachim Dresdner geführt. Danach haben wir dann Riesengebirgsklänge gehört. Jetzt geht es an den Attersee. Schöne Gegenden ziehen immer Künstler an. Oder ist das eher umgekehrt? Fahren Künstler einfach genauso gern in schöne Gegenden wie wir alle? In manchen Regionen scheinen sich jedenfalls besonders viele einzufinden, beispielsweise eben rund um den Attersee. Der ist gut 40 Kilometer von der Stadt Salzburg entfernt in Oberösterreich. Der See ist berühmt durch die Gemälde Gustav Klimts, aber auch zahlreiche andere Menschen aus verschiedenen Kunstgattungen waren gerne in der Gegend rund um den See unterwegs und sind es immer noch. Um die Auswahl einzugrenzen, begibt sich unser Kollege Paul Lohberger auf die Spuren der Musikgenies rund um den Attersee.
'84 wurde diese Aufnahme von Köchel Verzeichnis 537, Mozarts Krönungsklavierkonzert, veröffentlicht. Zwei Größen des internationalen Musikbetriebs arbeiteten hier zusammen. Am Klavier Friedrich Gulder, am Dirigentenpult Nikolaus Harnoncourt. Beide sind mittlerweile historische Figuren, die an vielen Orten ihre Spuren hinterlassen haben. Das Krönungskonzert zelebrierten Gulder und Harnoncourt 1988 in Salzburg, aber auch im kleinen Markt St. Georgen im Attergau. So heißt das hügelige Wiesenland westlich vom Attersee, von dessen Ufer der Markt St. Georgen 5 Kilometer entfernt liegt. Hinter einer regionstypischen Kirche mit Barockturm über älterer Bausubstanz liegt die Grabstätte des 2016 verstorbenen Dirigenten. Bei dem großen, aber schlichten Metallkreuz treffen wir Mechthild Bartholomei. Auch sie stammt aus einer Musikerfamilie.
Ja, wir waren sehr eng auch mit der Familie befreundet. Nikolaus Harnoncourt ist hier in St. Georgen begraben, aus dem einfachen Grund, als er hier 43 Jahre gewohnt, gelebt und gearbeitet, sich ausgeruht von den internationalen Konzerterfolgen. Ja, und deswegen ist er hier begraben. Ich finde, ein sehr einfach gehaltenes Grab passt total zu ihm, finde ich, zu seiner Person. Er hat ja um sich selber eigentlich nie so viel gemacht. Es war ihm immer die Musik und die Kunst wichtiger.
Mechthild Bartholomei ist künstlerische Leiterin des Attergauer Kultursommers, der jedes Jahr 5.000 bis 6.000 Menschen in verschiedene Spielstätten der Region bringt. Das Einzugsgebiet des Festivals reicht bis München. Das vielfältige Programm umfasst neben Klassik und Kammermusik, Lesungen, unterhaltsame und moderne Musik. Das Stück Harnoncourt von Bartholomei Bittmann. Dieses Duo begleitete heuer den Liederabend einer Schauspielerin beim Kultursommer. Das Festival hatte Nikolaus Harnoncourts Unterstützung von Anfang an. Er trat auch immer wieder auf. 2010 dirigierte er ein Heidenprogramm in der St. Georgener Kirche, einer wichtigen Spielstätte des Attergauer Kultursommers.
Barockaltäre mit viel Gold, aber ein Kreuzrippengewölbe und spitze Fenster noch, aber auch in der Außenwirkung der Turm eher barock und Akustik ist wahrscheinlich gut für Konzerte hier.
Ja, also der Chor, wie Sie sehen, ist ja mit dem tollen Gewölbe, Kreuzrippengewölbe, rein gotisch. Wir haben da ein Spezialpodium, lassen wir immer einbauen, oder das haben wir eben entwickelt, auch mit besonderer Beleuchtung für unsere Konzerte, eignet sich für Konzerte hervorragend.
Vor dem Seitenportal der Kirche befindet sich eine freie Fläche. Hier tummelt sich normalerweise das Publikum nach den Konzerten. Über ein paar Stufen gelangt man zu einem kleinen Platz, auf dem ein Brunnen steht. Es ist ein Ende des Marktplatzes, der sich durch den Ort zieht. Wenig Verkehr erzeugt viele Geräusche. Eigentlich ist alles ruhig, fast verschlafen. Der Platz um den Brunnen wurde mittlerweile nach Nikolaus Harnoncourt benannt, wie auch ein Saal der nahen Musikschule. Neben Sommerkursen gibt es ein weiteres Festival, das sich am bevorzugten Repertoire des großen Musikers ausrichtet. Mozart, Haydn, Schubert. Und das alles in St. Georgen im Attergau. Denn obwohl er in Berlin geboren und in aller Welt unterwegs war, fühlte sich Nikolaus Harnoncourt hier zu Hause.
Der Raum um den Attersee, wo der Attergau ja dazugehört, hat er schon länger Künstler angezogen. Wie war das bei Nicolas Anoncour?
Der Künstler wegen war das nicht, sondern die Familie hat ja lange in Wien gewohnt. Die haben ja auch 1952 in Wien in der Pieristengasse im 8. Bezirk den Concentus Musicus sozusagen gegründet. Die Familie hat sich einfach auf dem Weg in Österreich gemacht, um ein neues Zuhause zu suchen. Und das sollte eigentlich am Land sein. Nicolas Hanancourt war sehr, sehr erdverbunden, sehr naturverbunden. Das war ihm ganz wichtig für seine Freizeit. Viele wissen vielleicht, dass er ja ein begnadeter Schnitzer war und auch hier in seinem Haus in St. Georgen eine ganz sensationelle Tischlerwerkstatt gehabt hat. Und ich hatte selber mal das Glück, einen seiner Sessel, den er geschnitzt hat, zu bewundern. Also das ist ein Kunstwerk, das unglaublich einfach war. Also er war auch in der Holzschnitzkunst ein ganz, ganz großer.
Schnitzobjekte und Partituren soll es bei Zeiten in einem kleinen Museum zu sehen geben. Schon jetzt finden Interessierte beim Wandern zwischen Feldern, Wäldern und Hügeln die gleiche Ruhe, die Nicolas Hanancourt hier so schätzte.
Abendstimmung im Attergau. Fernab der Verkehrswege ist es wirklich still. Weit entfernt klingt manchmal die Autobahn, wenn ein Lastwagen vorbeifährt. Und die Krähen fliegen zum Schlafplatz, aber die anderen Vögel sind schon schlafen gegangen, offensichtlich. Und da sind wir jetzt nur 15 oder 20 Minuten von St. Georgen und 10 Minuten vom See entfernt.
Konzert und Sommerkurs im lieblichen Attergau lassen sich mit einem Besuch am Attersee verbinden, dessen satte türkise Farbe nicht nur beim Baden erfrischend wirkt. Landschaftlich spektakulär wirkt auch die Lage zwischen Hügelland und schroffen Kalkriesen. Knapp 19 Kilometer ist der See lang, mit einer Fläche von 46 Quadratkilometern. Auf einem Hügel an der östlichen Seite, am Fuße des felsigen Höllengebirges, thront weithin sichtbar eine Kirche von ähnlicher Architektur wie die in St. Georgen. Vom Dorfzentrum sind es nur ein paar Meter hierher, aber der Weg ist steil.
Also wenn man also am Gemeindezentrum vorbeifährt, am offiziellen Zentrum von Steinbach und dann etwas links und gleich wieder rechts hinauf über eine enge Serpentinenstraße, kommt man ein paar Meter weiter zur Kirche. Hier hört man auch den Steinbach. Kommt man auf den Friedhof. Da gibt es eine Aufbahrungshalle und gleich links davon ist das Guldergrab. Wollt ihr mit mir fliegen, schweben, lasst im Takt die Erde beben. Steht am Grab.
Karl Drucker ist ein Goldschmied aus Weißenbach. Und Karl Drucker war mit Friedrich Gulda befreundet. Und er hat diesen treppenförmigen Sockel kreiert. Das ist die Stiege des Triumphs mit der in Stein geätzten Weltkugel. Und die einen Bogen umspannt. Das ist Symbol dafür, dass Guldas Musik die gesamte Welt umspannt. Und Gulda auch alle Musik an sich geliebt hat und dafür gelebt hat. Und aus diesem Bogen steigen 5 Notenlinien auf und enden in der Sonne, die einerseits das Diesseits und das Jenseits beleuchtet.
Franz Kneißl war Bürgermeister von Steinbach und Friedrich Gulda residierte in seiner Gemeinde im Ortsteil Weißenbach.
Wollt ihr mit mir fliegen, schweben, lasst im Takt die Erde beben. Das ist ein Spruch, der stammt von Friedrich Gulda selbst. Und seine Lebenspartnerin Ursula Anders hat diesen Spruch auch gewählt auf der Parte anlässlich seines Todes. Und er ist hier bei uns am 27.01.2000 verstorben. Der 27.01. ist ein ganz besonderer Tag, ist Mozarts Geburtstag. Es war sein sehnlichster Wunsch, mit Mozart nach seinem Tod vierhändig am Klavier zu sitzen und zu spielen. Ob ihm der Wunsch in Erfüllung gegangen ist, weiß ich nicht.
Vor vor der Aufführung von Mozarts Krönungskonzert 1988 besuchte Gulda Hanon-Kur öfters in St. Georgen. Doch sonst kamen die Musikgrößen wenig zusammen. Nicht nur der See lag zwischen ihren Domizilen, auch ihre Charaktere waren sehr verschieden. Hanon-Kur suchte Ruhe und Rückzug, Gulda war extrovertiert und exzentrisch, auf der Bühne und auch sonst. Im Gasthaus Föttinger in Seefeld erinnert sich der Seniorchef.
Ich ist einmal gekommen essen mit dem Professor Bauer Deusel, der auch Komponist und Dirigent. Und beide haben gespeist im Lokal und haben eine berühmte Geste, hat uns was fotografieren. Ich habe es dann fotografiert und habe das Bild in die Gaststube gehängt. Ich komme da rein nach ein paar Wochen mit einem roten Kopf. Wo ist das Bild? Mit diesem Trottel, mit diesem Arsch will ich nicht auf einem Bild sein. Jetzt muss ich das Bild runtertun. Sage ich, Herr Professor, was tun wir jetzt? Sie kriegen ein neues, hat er gesagt, kriegen ein neues. Dann ist er gekommen mit einem wunderschönen Porträtfoto. Einer meinem Freund Franz Föttinger hat aufgeschrieben gehabt, jetzt habe ich ein Problem gehabt. Wenn der Bauer Deusel essen kommen, ist aber das eine Bild aufgehängt. Wenn der Gulder kommt, ist das andere. Das habe ich dreimal gemacht, dann ist der Gulder gestorben, jetzt hängen sie wieder friedlich benannt.
Musikalische Erinnerungen zu Friedrich Gulda hat Altbürgermeister Franz Kneißl. Er war 39 Jahre lang als Schlagwerker bei der lokalen Blasmusik aktiv und hatte dadurch mitunter die Ehre, mit dem Weltstar zu musizieren.
Wir haben von der Ortsmusik immer auch im Hotel Post unsere Blasmusikkonzerte gehabt und da kam es schon vor, dass er uns gelegentlich auch dirigiert hat oder er ist nach Hause gegangen, hat seine Flötentasche geholt und hat dann etwas dazu gespielt. Gesagt, braucht's keine Angst haben, das passt schon irgendwo. Und es hat auch immer gepasst. Es war dann immer ganz etwas anderes, was wir gespielt haben, aber es hat sehr gut harmoniert.
Im Posthotel in Weißenbach probte Friedrich Gulda auch einmal mit seiner Paradise Band, einem Jazz-Classic-Fusion-Ensemble. Im Keller des großen Gutshofs daneben hatte er ein eigenes Tonstudio. Vor allem aber ließ er sich von der Steinbacher Blasmusik bei einer Komposition inspirieren, dem Konzert für Violoncello und Blasorchester.
Friedrich Gulda ist ja gerne mit dem Rad gefahren und hat auch unsere sogenannten Seebläser. Das ist am Sonntagabend in den Sommermonaten fahren eine kleine Blasmusikgruppe mit der Zille von Seefeld bis Weißenbach und spielen Jodlerweisen.
Seefeld ist der äußere Ortsteil von Steinbach, wo das Hotel Föttinger liegt. Von dort verläuft die Seestraße nach Süden, immer am Ufer entlang, 4,5 Kilometer bis zum anderen Ende Weißenbach, wo Gulda wohnte.
Auf der Straße hat er dieses Boot begleitet und hat immer wieder diese Weisen zugehört und hat dann, zu unserer Überraschung, im Cellokonzert, im zweiten Satz in der Idylle, diese heimischen Weisen alle verarbeitet. Wer das Cellokonzert hineinhört, der hört hier Volksmusik eigentlich aus der Feder eines großen Künstlers. Gulda wohnte in Weißenbach und da hörte er uns oft auch bei unseren Blasmusikkonzerten zu und hat uns auch im Cellokonzert verewigt, im fünften Satz im Finale alla Macchia. Da spielt so richtig die große Kapelle, Marschmusik und das ist bei ihm im Cellokonzert eingegangen.
Weil sich im Jänner sein Todestag zum 20. Mal jährte, war das Cellokonzert von Friedrich Gulda heuer auch beim Attergauer Kultursommer am Programm. Es konnte aber wegen der aktuellen Beschränkungen nicht stattfinden. Vielleicht klappt es ja 2021, wenn das Festival in St. Georgen sein 40-jähriges Jubiläum feiert.
Thank you.
Und mit diesen Klängen von Friedrich Gulda endet unser Ausflug an den Attersee in Oberösterreich. Vielen Dank an Paul Lohberger. Wir haben noch Zeit, nach Spanien zu reisen, in die Stadt Granada. Dort finden wir nicht nur die weltbekannte Alhambra, eine der besucherstärksten Sehenswürdigkeiten der Welt, sondern auch einen bedeutenden Dichter, der dort geboren wurde und den Großteil seines Lebens verbrachte, Federico García Lorca. Er wurde zwar nur 38 Jahre alt, gilt aber heute als einer der wichtigsten modernen Dichter und Autoren in Spanien und Lateinamerika. Zu Lebzeiten bereits als Ausnahmetalent und Romancier früh gefeiert, wurde er im Spanischen Bürgerkrieg von den Frankisten aufgrund seiner politischen Ansichten und Homosexualität kaltblütig ermordet. Sein Werk verschwand bis in die 70er Jahre, tauchte dann erst langsam nach der Diktatur wieder auf. Jetzt erfährt er in seinem Heimatland und insbesondere in seiner Heimatstadt Granada wieder die Anerkennung, die ihm gebührt. Auf einer Mallorca-Route kann man die geschichts- und wortstarke Biografie des Dichters nachempfinden. Julian Ignatovic hat sich in Granada und in der Umgebung auf Spurensuche begeben.
Touristenführerin Maria Valdecasas, eine geborene Granadinerin, erinnert sich noch genau an ihre erste literarische Begegnung mit Federico García Lorca.
Ich war 17 Jahre und in meiner Großmutters Haus in der Bibliothek gab es ein Buch von Lorca.
Wir stehen in der Innenstadt von Granada, alte Häuser und enge Gassen. Es ist nicht der weltberühmte arabische Teil Albaicin und Sacromonte, nördlich der Alhambra, sondern der zweite, jüdisch-katholisch geprägte Kern, rund um die prächtige Kathedrale. Hier hat der Dichter den Großteil seines jungen Lebens verbracht und seine ersten Gedichte geschrieben und veröffentlicht.
Ein Buch von Lorca, unterschrieben mit Unterschrift von Federico. Ich habe meine Großmutter gefragt, was ist das? Ja, ein Granadino-Poet. Ich habe das Buch, die Gesamtwerke von Lorca, durchgelesen. Von der ersten Seite zu der letzten Seite. 800 Seiten.
Sah mich in deinen Augen und dacht an deine Seele. Weißer Oleander. sah mich in deinen Augen und dacht an deinen Mund, roter Oleander. Sah mich in deinen Augen, doch du warst gestorben, schwarzer Oleander.
Der Schöngeist, Romancier, Melancholiker und Außenseiter Lorca bietet bis heute vielen Spaniern Identifikationspotenzial.
Wenn ich ihn gelesen habe, weil ich alles von Lorca gelesen habe, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass etwas Ähnliches zu mir auch passiert hat.
In Deutschland ist er dagegen eher unbekannt. So ist es auch das erste Mal, dass Maria Valdecasas, die ein Jahr in Heidelberg studiert hat, ihre Tour auf Deutsch gibt. Auf dem Rundgang durch die Innenstadt kann man Lorcas Biografie nachspüren. 1909 zog die Familie in die Provinzhauptstadt Granada, um ihren beiden Söhnen, Federico und Francisco, die bestmögliche Bildung zu ermöglichen.
Wir sind bei der Universität. Damals war die gesamte Universität hier. Heute haben wir eine große Universität in Granada. Wir haben viele verschiedene Schulen, Fakultäten und alles. Aber damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, war nur eine Universität und alles war hier.
Lorca war kein guter Student. Er wollte eigentlich Musiker werden, spielte begnadet Klavier und Gitarre. Doch sein vermögender Vater, ein Unternehmer, bestand auf einer traditionellen Ausbildung.
So im Alter von 17 musste er herkommen und lernen. Er war Gesetz und Philosophie.
Im Vordergrund stand aber immer die Lyrik. Gut möglich, dass im benachbarten Botanischen Garten, dem zweitältesten Spaniens, wo die Studierenden bis heute zwischen einem großen Ginkgo-Baum und schmalen Kräuterbeeten auf Parkbänken sitzen und lernen, auch das ein oder andere Lorca-Gedicht entstanden ist.
Der stille Stau der Luft unter dem Zweige des Echos. Der stille Stau des Wassers unter dem Blattwerk aus Sternen. Der stille Stau deines Mundes unter der Dichte von Küssen.
Sein Talent wurde von Professoren und Kommilitonen schnell erkannt. Touristenführerin Valdecasas zeigt auf eine kleine Büste, ein älterer Herr mit Bart und Brille.
Der Mann da ist Fernando de los Ríos.
Universitätsdirektor Fernando de los Ríos, später spanischer Bildungsminister, wurde Lorcas wichtigster Förderer, Freund und Vertrauter. Und auch er war hin und wieder dabei, wenn sich die jungen Künstler, Schriftsteller und Journalisten in der Stadt 10 Gehminuten weiter im Café Alameda immer in derselben Ecke trafen, wodurch die Gruppe den Beinamen Rinconcillo, Eckchen, erhielt.
Es gab in diesem Restaurant einen Tisch, das immer besetzt war. Und es war immer besetzt für diese Intellektualität.
So sitzt er auch heute noch dort, obwohl vom originalen Gebäude lediglich eine Säule übrig geblieben ist. Federico García Lorca als Statue mit Stift in der Hand und Papier vor sich. Das neu benannte Restaurant Chiquito gehört im Jahr 2020 immer noch zu den angesagtesten Adressen der Stadt. Auch hier spielt regelmäßig die Musik, die ganz Andalusien beeinflusst. Lorcas Lyrik folgt den volkstümlichen Themen und leidenschaftlichen Rhythmen des Flamenco. Das war nicht immer so. Granada ist eine Stadt mit politisch und gesellschaftlich bewegter Historie. Von 711 bis 1492 herrschten die Mauren hier, was das Stadtbild, die Häuser mit ihrer filigran verspielten Mudéjar-Architektur und farbkräftigen Mosaiken prägt. In manchen Gassen mit Shisha-Bars, Gewürz- und Teppichhändlern fühlt man sich wie auf dem Bazar in Istanbul. Und über allem thront die Festung der weltberühmten, zauberischen Alhambra, die aber gleichzeitig ein Zeugnis zahlreicher blutiger Kriege im Namen Gottes ist.
Ahora estoy en la Huerta de San Vicente, situada en la Vega de Granada.
Jetzt bin ich in der Huerta de San Vicente nahe Granada. Das Haus ist sehr groß und umgeben von Wasser und korpulenten Bäumen. Aber das ist nicht die Wahrheit, denn hier existiert eine enorme Menge historischer Melancholie.
So notierte es Lorca 1927 im Sommerhaus seiner wohlhabenden Familie. Die Huerta ist heute ein Museum. Leiter Juan José García hält neben einer alten Lorca-Gesamtausgabe mehrere Schwarz-Weiß-Fotos in der Hand und zeigt, wie sich das Stadtbild verändert hat.
Schauen Sie, das sind Aufnahmen des Ausblicks von der Terrasse damals. Nur Felder, die Stadt ist kaum zu sehen. Und jetzt gehen wir auf diese Terrasse. dann sehen Sie, wie enorm sich die Umgebung verwandelt hat.
Die Huerta steht heute in einem Park, der nach Lorca benannt ist. Daran grenzt eine Autobahn im Westen, eine Hauptverkehrsstraße im Osten und Häuser erblickt man in jeder Himmelsrichtung. Im Wohnhaus sind die historischen Räume mit Originalmöbelstücken größtenteils erhalten. Darunter ein Bild, das er von seinem Studienfreund Dalí geschenkt bekam. Der Schreibtisch, an dem Lorca seine Gedichte schrieb, und das Klavier, auf dem er regelmäßig vor Familie und Freunden spielte.
Wenn ich sterbe, lass den Balkon geöffnet. Das Kind ist Orangen. Von meinem Balkon sehe ich's. Der Schnitter mäht Korn. Von meinem Balkon fühl ich's. Wenn ich sterbe, lass den Balkon geöffnet.
Kurz vor seinem Tod versteckte sich Lorca erst hier und dann in der Wohnung eines Freundes, die heute nicht mehr existiert. Er, der homosexuelle Dichter, der in sozialistischen Kreisen verkehrte, wusste, dass sein Leben in Gefahr war, als die Nationalisten sich 1936 an die Macht putschten. Granada war eine der ersten Hochburgen Frankos und bis zum Ende der Diktatur in den 70er Jahren wurde Lorca quasi aus der Stadt- und Literaturgeschichte getilgt. Mittlerweile verändert sich die Lorca-Rezeption wieder. Das erfährt man besonders deutlich im Kulturzentrum Federico García Lorca, einem modernen Gebäude, in dem Ausstellungen und Veranstaltungen stattfinden. Die Dichter der 20er Jahre um Lorca seien eine der wichtigsten und klügsten Generationen der spanischen Literatur- und Kunstgeschichte, sagt Laura García Lorca, die Direktorin des Zentrums und eine Nichte des Dichters, die ihn allerdings nicht mehr persönlich kennenlernte und in New York aufwuchs, eine Stadt, die auch Lorca zu Lebzeiten kennen und schätzen lernte.
Había en la casa una presencia.
In unserem Haus waren die Katastrophe des Bürgerkriegs und der Tod meines Onkels immer spürbar. Dabei haben meine Eltern gar nicht so viel über ihn geredet, doch sein Geist und die Traurigkeit waren immer da.
Laura García Lorca verwaltet heute das Erbe ihres Onkels. Die Stiftung mitsamt des Archivs, das Briefe, Manuskripte, Tonaufnahmen und Alltagsgegenstände des Dichters umfasst, zog erst 2018 von der Hauptstadt Madrid, wo Lorca einige Jahre studierte, nach Granada.
Pero parecía que en la ciudad de Granada tenía sentido que estuviera finalmente su archivo.
Das ist letztlich der einzig sinnvolle Ort für diese Sammlung, um Lorca als Dichter, als Dramatiker, als Künstler zu würdigen und als Figur, die mit uns heute in einen Dialog tritt. Dieser Ort ist gemacht aus seinem Leben und einigen tausend Blättern Papier.
Dass damit die Geschichte Federico García Lorcas und die des spanischen Bürgerkriegs aber immer noch nicht gänzlich aufgearbeitet ist, das wird ganz deutlich, wenn man sich auf die Suche nach seinem Grab begibt. Der Ort, an dem er erschossen wurde. Bei der Autofahrt hinauf in die Hügel um Granada fallen vor allem die leeren Straßen und geschlossenen Geschäfte auf. Die Region hat es wirtschaftlich nicht leicht. Der Tourismus in den größeren Städten ist die Haupteinnahmequelle. Man braucht schon eine sehr genaue Beschreibung, um den Erinnerungsort für die Opfer des Franco-Regimes zu finden. Und dann sind da ein kleiner Wanderweg, ein trostloser Grabstein, einige schmutzige Plaketten und die euphemistische Beschreibung, dass hier tausende Granadinos und Granadinas ihr Leben ließen. Sprich, umgebracht wurden. Um die Exhumierung der Gebeine gibt es immer noch einen Rechtsstreit. Lorcas Familie wünscht sich, dass keine Grabungen mehr stattfinden und die Opfer, darunter der große Dichter als einer von vielen, fast 100 Jahre später endlich ihren Frieden finden.
Julian Ignatovic, mein Kollege, der uns durch Granada geführt hat, ja, passt musikalisch eigentlich nur das, was Sie jetzt gleich noch hören. Und damit verabschiedet sich Andrea Stopp und freut sich auf den nächsten Sonntag. Ich lade Sie wieder ein zu der nächsten Ausgabe der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt.
Gitano quando es para ti mi cantare ciò de fantasia de melancolia che io te vengo a Granada, tiran sangre entada in tardes de toros. Mujer que conserva el brujo de los ojos moros. Te sueño reveide gitana cubierta de flores. Y beso boca de grana, jugosa manzana que me habla de amores. Granada, manola, cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que ramo de rosas. De rosas de suave fragrancia que le diera marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol. Rosas de suave fragrancia que le diera marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y sangre.